Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Heute mit Sebastian Ehl am Mikrofon. Hallo und willkommen an dem Tag, an dem es so richtig losgegangen ist mit dem vielbeschworenen Superwahljahr 2021. Heute also zwei Länder, zwei Landtagswahlen, zwei Amtsinhaber.
Ich bin davon überzeugt, uns allen geht es besser, wenn wir auf Gemeinsinn anstatt auf Egoismus, wenn wir auf kulturelle Vielfalt anstatt auf Ausgrenzung setzen.
Ich sehe das so, wir haben eine andere Aufgabe, als nur selber radikalen Klimaschutz zu machen. Der Effekt ist global zu gering.
Zwischen Kernthemen und Pragmatismus. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und, davor gehört, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz können heute wohl auf ihre jeweilige Titelverteidigung hoffen. Wechselstimmung, im Prinzip Fehlanzeige. Trotzdem gibt's in Sachen Landtagswahlen noch genug anderes zu besprechen. Das tun wir gleich nach dieser Themenübersicht. Außerdem, das Gerangel um die Corona-Impfstoffe geht weiter, insbesondere durch die neuen Ankündigungen des Herstellers AstraZeneca. Und die Musikbranche wartet gespannt auf die Grammy-Preisverleihung in der kommenden Nacht. Am Ende der Sendung, um kurz vor 13:30, bringen wir Sie dann noch in unserem Sporttelegramm auf den neuesten Stand. Zunächst aber zu den beiden Landtagswahlen im Südwesten der Republik. Fangen wir an in Rheinland-Pfalz, wo die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer recht unaufgeregt in einer Ampel regiert. Beliebt ist sie und würde die Landesmutter oder der Landesvater direkt gewählt werden, wäre das eine ganz klare Sache für Malu Dreyer. So aber spielen noch viele weitere Faktoren mit rein, nicht zuletzt natürlich ganz landesspezifische Themen, die der Wahlkampf nach oben gespült hat. Mehr dazu und zur Ausgangslage in Rheinland-Pfalz im Bericht von unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann.
Trotz des vorausgesagten hohen Briefwahlanteils herrscht am Vormittag Betrieb in rheinland-pfälzischen Wahllokalen. Der Zugang erfolgt im Einbahnstraßensystem, das frontale Begegnungen verhindert. Spuckschutz aus Plexiglas, großzügige Räumlichkeiten und die Maskenpflicht schützen auch die Wahlhelfer und Helferinnen. Wähler und Wählerinnen loben.
Ist alles super, gut ausgeschildert, die Leute sind nett. Es passt immer einer auf, dass nur die Leute drin sind, die da rein dürfen. Es sind zwei Wahlkabinen, es waren auch nur zwei Leute drin. Desinfektionsmittel steht da, perfekt.
Abstand, immer alles okay.
Zum Desinfizieren alles da, Abstand regeln, alles super.
Darauf geachtet, dass nicht so viele Leute im Wahllokal sind. Sehr gut organisiert.
Zwei Joggerinnen laufen vorbei. Die eine hat schon vor 3 Wochen Briefwahl gemacht. Die andere geht später noch ins Wahllokal. Ihre etwas atemlose Prognose.
Ich glaube, es wird knapp, aber ich vermute, dass die SPD bestätigt wird in der, genau, also als erstes.
Ja, ja. Glaube ich auch.
Die Leute brauchen Konstanze.
Glauben die beiden. Andere sind sich da nicht so sicher.
Ich glaube, es wird
Kopf
knapp,
an Kopf,
ne? Ja, zwischen CDU und SPD. Schauen wir mal.
In den Umfragen lag die SPD mit Malu Dreyer an der Spitze zuletzt vorn. Ihre Ampelkoalition mit FDP und Grünen könnte davon profitieren, dass in der Krisenlähmung wenig Wechselstimmung aufkommt, selbst wenn manche Rheinland-Pfälzer die Zeit nach 30 Jahren sozialdemokratisch geführter Regierungen reif für andere Konstellationen finden. Der Regierungschefin ist bewusst, dass ihr das Krisenmanagement die Chance zur Profilierung bot, während es für Christian Baldauf, ihren Herausforderer von der CDU, pandemiebedingt schwer war, sich bekannt zu machen.
Natürlich hat man mehr Möglichkeiten als Ministerpräsidentin zurzeit eben auch öffentlich aufzutreten, das ist vollkommen klar. Aber man trägt eben auch die Verantwortung für die Entscheidungen.
Mit dem Risiko, abgestraft zu werden, zumal derzeit die Inzidenzwerte auch in Rheinland-Pfalz wieder so angestiegen sind, dass die seit vergangenen Montag greifenden Lockerungen im Handel zum Beispiel Anfang der kommenden Woche in vielen Städten und Kreisen wieder zurückgenommen werden müssen. Für die CDU bleibt bis zum Abend offen, ob und wie stark sich die Maskenaffäre um Unionsabgeordnete auf Bundesebene trotz hohen Anteils zuvor abgegebener Briefwahlstimmen auswirkt. Stark, prognostiziert dieser Wähler in deutlichen Worten mit Blick auf die Beschuldigten.
Weil irgendwie kriegen wir den Hals einfach nicht voll. Gut, die 3 sind jetzt zurückgetreten, haben ihre Mandanten niedergelegt, aber die Vergütung, die behalten sie natürlich. Sagen, warum sollten wir es dann auch abgeben? Da muss ich sagen, da läuft doch irgendwas schief doch.
Der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat Christian Baldauf übte mehrfach deutliche Kritik an den, Zitat, schwarzen Schafen.
Und ich erwarte auch, dass sie die Gelder, die sie eingenommen haben, spenden. Das wäre nur recht.
trotz nachhaltiger Distanzierung. Da bleibt meistens was hängen, sagt ein Politikwissenschaftler voraus. Gefährlich für die CDU möglicherweise auch, dass die Freien Wähler ihr Stimmen abjagen und in den Mainzer Landtag kommen. Den aktuellsten Umfragen zufolge haben sie Chancen darauf. Die bislang mitregierende FDP muss bei einem Fehlerbereich der Umfragen von 2-3% noch um den Wiedereinzug bangen. Die mitregierenden Grünen und die oppositionelle AfD liefern sich danach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz.
Soweit Anke Petermann zur Ausgangslage in Rheinland-Pfalz. Und die ist ein bisschen weiter südlich, in Baden-Württemberg eigentlich ganz ähnlich. Nur natürlich mit einer etwas anderen Farbpalette. Hier regiert Grün-Schwarz unter Winfried Kretschmann, dessen Beliebtheit aber auch jenseits des grünen Tellerrandes äußerst groß ist. Zustimmungswerte für ihn also schon mal kein großes Problem. Beim Juniorpartner CDU sieht es da spätestens seit den Korruptionsvorwürfen gegen Unions-Bundestagsabgeordnete rund um die Maskenbeschaffung ganz anders aus. Über die Ausgangslage in Baden-Württemberg, Thomas Wagner.
10 Meter dazwischen, das konnte ich nicht wissen.
Wahllokal Biesterschule, Wahlbezirk 02, Überlingen am Bodensee heute Vormittag. Obwohl viele ihre Stimmen bereits vorab per Briefwahl abgegeben haben, bildet sich vor dem Eingang eine lange Schlange.
Ja, die Schlange hier jetzt, das war noch nie so. Ja gut, das sind halt die Abstandsregelungen, vielleicht darf nur 2 oder 3 Leute gleichzeitig drin sein. Ja.
Wir müssen ja gleich unsere Masken aufsetzen, das ist schon anders. Wir haben keine Briefwahl gemacht.
Maskenpflicht im Wahllokal, große Abstände zwischen den Wählerinnen und Wählern, kühle Luft zwar, aber Sonnenschein, das bedeutet Zeit für ein Schwätzchen. Wer wird wohl das Rennen machen bei dieser Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg? Alle, wirklich alle in der Schlange, sind sich in diesem Augenblick einig.
Meiner Meinung nach, die Grünen werden die stärkste Kraft. Und dann wird es eine große Suche nach einer geeigneten Koalition geben, eine langwierige.
Ich nehme an, dass die Grünen weiterhin die stärkste Partei sein werden und es wird ein Regierungsministerpräsident Kretschmann geben.
Tatsächlich sagen alle Umfragen im Vorfeld dieser Landtagswahl den baden-württembergischen Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann nochmals einen deutlichen Zugewinn voraus. 2016 kamen sie auf knapp über 30%. Meinungsforschungsinstitute gehen davon aus, dass diesmal noch 3-4% dazukommen könnten. Winfried Kretschmann gibt sich da kurz vor der Wahl eher vorsichtig.
Ich misstraue den Umfragen etwas. Ich weiß nicht, wie sich die Pandemie und die Maßnahmen, die wir machen, die Frust und Verärgerung, wie sich das auf das Wahlverhalten auswirkt.
Das würde auch gerne Susanne Eisenmann wissen, Kultusministerin und Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, jener Partei, die bis 2011 ein halbes Jahrhundert lang die Ministerpräsidenten im Südweststaat gestellt hat. Doch nun muss, so sagen es die Meinungsforscher, die CDU möglicherweise mit einem Ergebnis von unter 25% rechnen. Die in den vergangenen Tagen hochgekochte sogenannte Maskenaffäre, bei der sich CDU-Bundestagsabgeordnete an Geschäften mit Schutzmasken bereichert haben, löst innerhalb der CDU Baden-Württemberg Ängste vor weiteren Stimmenverlusten aus. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann um Schadensbegrenzung bemüht.
Es treibt die Menschen um und da muss man schon deutlich machen, dass es wirklich Einzelfälle sind. Nicht akzeptable Einzelfälle, aber natürlich ist es nicht erfreulich, gar keine Frage.
Lästig spielte im baden-württembergischen Wahlkampf auch die Corona-Politik eine wichtige Rolle. Die grün-schwarze Landesregierung vertrat in Sachen Einschränkungen einen sehr restriktiven Kurs, nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr inklusive. Das gibt Anlass zu Kritik bei Andreas Stoch, Chef der SPD-Opposition im Stuttgarter Landtag.
Die Menschen sind ja frustriert, sie hängen in Warteschleifen und das gefährdet aus meiner Sicht auch die Akzeptanz zum Impfen.
Doch auch CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann begab sich immer wieder in Gegenposition zum grünen Koalitionspartner. Sie hatte frühere Schulöffnungen gefordert, unabhängig von Inzidenzwerten, verfolgte eine sehr offene Teststrategie, fühlte sich dabei aber bei ihrer Forderung nach umfangreichen Corona-Schnelltests vom eher zurückhaltend agierenden grünen Sozialministerium ziemlich ausgebremst.
Was das Testen angeht, hätten wir uns als CDU tatsächlich gewünscht, schon früher mit den Strukturen zu beginnen, aber hat dann halt ein bisschen gedauert.
Ministerpräsident Kretschmann soll sich, wie aus Stuttgart durchdrang, über solche Attacken des Koalitionspartners ziemlich geärgert haben. Sein Hinweis:
Wir haben zu wenig Impfstoff, jedenfalls im ersten Quartal. Dafür sind wir nun wirklich nicht verantwortlich.
Wie sich diese Unzufriedenheit möglicherweise auf die Wahl auswirken wird, das bleibt offen. Und welche Koalitionskonstellationen sich nach dem Wahlabend bilden werden, ebenfalls. Viele, darunter auch dem Vernehmen nach der grüne Regierungschef Kretschmann, könnten sich eine weitere Auflage von Grün-Schwarz zwar vorstellen. Die grüne Parteibasis in Baden-Württemberg sieht das allerdings eher skeptisch.
Soweit der Bericht von Thomas Wagner. Zwei Landtagswahlen haben wir also in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Aber auch die Hessen können seit heute früh ihre Stimme abgeben. Bei den Kommunalwahlen geht es um neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. Aus Wiesbaden Andreas Meyer-Feist.
Viele Menschen haben schon gewählt per Briefwahl. Das erspart ihnen den Gang ins Wahllokal. Allein in Frankfurt sind mehr als viermal so viele Briefwahlunterlagen angefordert worden wie bei den letzten Kommunalwahlen 2016. Viele Politiker erhoffen sich dadurch auch eine höhere Wahlbeteiligung. Die lag 2016 bei 48%. Bei den vergangenen Wahlen kam die CDU hessenweit auf knapp 29%, die SPD auf 28,5. An dritter Stelle damals die AfD mit knapp 12%, gefolgt von den Grünen mit 11,3% und der FDP mit 6,4% der Stimmen. Anders als damals wurde Wahlkampf diesmal vor allem im Internet und auf Plakatwänden gemacht, weniger auf der Straße. Trotzdem dominierten die Vor-Corona-Themen, vor allem Wohnungsbau, Verkehrsfragen, Klimaschutz und Sicherheit.
Andreas Meyer-Feist berichtete. Befürchtet haben das viele schon vor Beginn dieser sogenannten dritten Corona-Welle. Es läuft diesmal auf einen regelrechten Wettlauf zwischen der weiter gestiegenen 7-Tage-Inzidenz und der Impfkampagne hinaus. Umso ärgerlicher, dass das Impfen weiterhin eher schleppend vorangeht. Und es gibt neuen Zoff um den Impfstoff von AstraZeneca. Aus Berlin meldet sich Volker Findhammer.
Eigentlich wollen sich die Länderchefs erst Anfang kommender Woche erneut um die Details der Teststrategie für weitere Öffnungen kümmern und um die Einbeziehung der Hausärzte in die nationale Impfstrategie. Doch schon heute deutet sich an, dass das kommende Treffen gleich von zwei Seiten her unter einem schlechten Vorzeichen steht. Da ist zum einen die jüngste Projektion des Robert-Koch-Instituts, die wegen der schnellen Ausbreitung der britischen Mutante von einem erneuten deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland ausgeht. In der Woche nach Ostern könnte die Inzidenz demzufolge bei 350 liegen und damit sogar einen neuen Höchstwert erreichen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bereits seit einer Woche wieder an und hat heute bundesweit den Wert von 79 erreicht. Das RKI meldet zudem erneut über 10.000 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern ist diese Entwicklung noch nicht angekommen. Die Zahl der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist weiterhin noch leicht rückläufig. Aber bei knapp 9 Millionen Erstimpfungen und 2,5 Millionen überstandenen Infektionen bleiben immer noch über 70 Millionen Bundesbürger, die nicht geschützt sind. Darunter nach wie vor ein erheblicher Anteil von potenziellen Risikopatienten. Erste Experten wie der Pharmazeut Thorsten Lehr in der Bild am Sonntag rechnen damit, dass die Politik noch vor Ostern die Notbremse ziehen und die bislang nur vorsichtigen Öffnungsschritte wieder zurücknehmen muss. Das wirft den Blick auf das zweite Dilemma, welches zusätzlichen politischen Druck erzeugt. Der Mangel an Impfstoffen und das zu geringe Tempo bei den Impfungen. Zwar wurden in der vergangenen Woche im Durchschnitt knapp über 250.000 Bundesbürger pro Tag geimpft, doch das sind faktisch zu wenige Impfungen, um zügig eine breitere Immunität in der Bevölkerung zu erreichen. Angesichts der aktuellen Lieferprobleme einzelner Hersteller ist zudem offen, ob die Hausärzte tatsächlich wie geplant spätestens ab Mitte April im großen Stil eingebunden werden können. So hatte etwa AstraZeneca am Freitag angekündigt, statt der zuletzt anvisierten 220 Millionen Impfdosen nur noch 100 Millionen bis zur Jahresmitte an die EU-Staaten liefern zu können. Ein Grund dafür sind die faktischen Exportbeschränkungen in den USA, aber auch die zögerlichen Bestellungen der EU-Kommission und nicht zuletzt der schleppende Umbau der Produktionsstätten in Belgien und den Niederlanden. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek aus Bayern, hat das in der Bild am Sonntag scharf kritisiert. Das sei absolut inakzeptabel und zerstöre massiv Vertrauen. Es könne doch nicht sein, dass Exportbeschränkungen zulasten der Menschen gehen würden, sagte der CSU-Politiker. Sein Parteifreund Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, fordert deshalb Konsequenzen. Solange AstraZeneca seine Zusagen nicht erfülle, sollte die EU einen grundsätzlichen Exportstopp von in der EU produzierten Impfstoffdosen des Unternehmens verhängen, sagte er der Welt am Sonntag. Da geraten neben Großbritannien auch die Vereinigten Staaten in die Kritik. Denn während die EU weiterhin Impfstoffe exportiert, etwa nach Kanada oder Mexiko, gelten in den USA nach wie vor strikte Ausfuhrbeschränkungen, die vom neuen Präsidenten Joe Biden bislang nicht aufgehoben wurden. Auf der anderen Seite räumt der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans im Berliner Tagesspiegel Versäumnisse der EU-Kommission ein. Tatsächlich seien bei der Bestellung der Impfstoffe sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht worden, sagte Timmermans. Das sollte aber erst nach dem Ende der Pandemie genauer untersucht werden, fügt der EU-Kommissar noch an. In ersten Bundesländern bringt der Lieferausfall bereits Folgen mit sich. So wurde in den Impfzentren in Thüringen bereits die Terminvergabe gestoppt, weil man nicht weiß, wann neue Lieferungen kommen. Und in Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern beschlossen, die Bevorratung für die Zweitimpfung vorerst zu reduzieren, um darüber die Zahl der Erstimpfungen erhöhen zu können.
Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Volker Fintermer berichtete. Und da ist er wieder, der altbekannte Flickenteppich in Europa. Je nach Infektionsgeschehen freuen sich die einen über gelockerte Corona-Beschränkungen, während es für andere in den nächsten Lockdown geht. Italien beispielsweise macht ab morgen wieder dicht, während einige Urlaubsziele in Spanien und Portugal schon nicht mehr als Risikogebiete gelten. So wie Mallorca, das ab heute zwar wieder bequemer erreichbar ist, die frühere Normalität ist aber noch lange nicht zurück. Reinhard Spiegelhauer weiß warum.
Nach wie vor müssen sich Deutsche, die nach Mallorca fliegen wollen, auf einem Online-Portal des spanischen Gesundheitsministeriums anmelden. Der Registrierungscode wird am Flughafen kontrolliert. Mindestens stichprobenhaft kontrollieren die Behörden bei der Einreise auch, ob ein negativer PCR-Test vorliegt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wer ohne gültigen Test erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 3.000 Euro rechnen. Auf den Balearen selbst gelten unterschiedliche Einschränkungen. Reisen nach Formentera und Ibiza sind zurzeit gar nicht möglich. In der Öffentlichkeit gilt grundsätzlich eine allgemeine Maskenpflicht, auch bei Strandspaziergängen beispielsweise. Nur wenn man auf dem Strandtuch liegt oder beim Sport, darf die Maske abgelegt werden. Leichte Lockerungen gibt es inzwischen jedoch. So dürfen Restaurants und Kneipen auf Mallorca ab morgen auch in den Innenräumen wieder Plätze anbieten, bis zu 30% der sonst erlaubten.
Aus Spanien berichtete Reinhard Spiegelhauer. Die Grammys sind international die wichtigsten Preise, die es für Musikerinnen, Veranstalter und Bands einzuheimsen gibt. Vergeben werden sie in der kommenden Nacht wegen der Corona-Pandemie in einer Mischung aus Videoschaltung und Live-Auftritten auf mehreren Bühnen. Und wie immer gibt es im Vorfeld auch ein bisschen Ärger. Aus Los Angeles berichtet Markus Schuler.
Einer ist schon jetzt sauer, der kanadische R&B-Musiker The Weeknd mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye. Der 31-jährige Schwarze beklagt, dass er trotz seines international erfolgreichen Top-Hits Blinding Lights nicht bei den Grammys nominiert ist. Die diesjährige Show findet auf 5 nebeneinander liegenden Bühnen statt, in einem riesigen Gebäude an einem geheimen Ort in Los Angeles. Verantwortlich ist der Brite Ben Winston, der sonst die TV-Show Carpool Karaoke mit dem Comedian James Corden produziert. Die Show wird auf Rassismus und Polizeigewalt im vergangenen Jahr genauso eingehen wie auf die derzeitige Pandemie, sagte Winston dem TV-Sender E! Die derzeitige Krise hat unsere Kreativität gestärkt. Das vergangene Jahr war alles andere als schön. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt darauf, eine erfolgreiche Show abzuliefern. Dem weltweiten Publikum will Winston ein 3,5-stündiges Event präsentieren, das halb Konserve, halb live ist. Einzelne Auftritte sind vorher wohl aufgezeichnet worden. Mit dabei werden Stars wie Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, Post Malone, Megan Thee Stallion und die südkoreanische Band BTS sein. Große Chancen dürfte in diesem Jahr R&B-Sängerin Beyoncé haben. Sie ist gleich in 9 Kategorien nominiert. Aus deutscher Sicht gibt es einige Hoffnungsträger, allen voran der Berliner Pianist Igor Levit. Er ist in der Kategorie Bestes klassisches Instrumentensolo für seine Beethoven-Sonaten nominiert. Preischancen haben außerdem der Violinist August Hadelich und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Frankfurt Radio Big Band des Hessischen Bayerischen Rundfunks sowie Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin. Produktionschef Winston ist sich sicher, man werde ein einzigartiges Live-Konzert am Sonntag erleben.
Die Grammy-Verleihung unter besonderen Vorzeichen. Markus Schuler berichtete über die bevorstehende Gala. Und damit kommen wir zum Sporttelegramm und meinen Kollegen Bernhard Krieger.
In der Fußball-Bundesliga kämpft sich Dortmund wieder näher an die Champions-League-Plätze heran. Die Borussen gewannen das Abendspiel gegen Kellerkind Hertha mit 2:0. Anne von Eickels.
Julian Brandt nutzte eine Defensivlücke der Hertha, hielt einfach mal drauf aus 28 Meter Torentfernung und profitierte von einem dicken Torwartfehler. Berlins Keeper Rune Jahrstein baggerte den Ball wie beim Volleyball ins Tor. Zu Brandts Überraschung.
Vielleicht hat der Wind hier eine entscheidende Rolle gespielt, aber ich bin ehrlich, ich habe mich selber ein bisschen erschrocken.
Ein großer Schreck für den BVB, auch in der 84. Minute. Darida faulte Kapitän Marco Reus brutal und sah dafür rot. Reus musste verletzt raus. Ein bisschen Entwarnung von Trainer Edin Terzic.
Er wirkte jetzt gerade schon sehr gut und optimistisch.
Und Reus-Ersatz Youssoufa Moukoko machte dann mit seinem Mutausbruch und einem Tanz durch die Hertha-Abwehr das 2:0. BVB-Superstürmer Erling Haaland hatten die Berliner abgemeldet. Trainer Terzic spürte den Frust.
Ja, es ist frustrierend, wenn man da permanent gegen drei Gegenspieler spielt. Aber das ist dann halt auch wichtig zu spüren, hey, ich bin so gut, dass mich drei Leute decken. Das bedeutet, die anderen Jungs um mich herum haben mehr Platz.
Julian Brandt nutzte eben diesen Platz und den Mut zur Lücke und glaubt auch weiterhin an die Qualifikation für die Champions League.
Ich habe ein relativ gutes Gefühl. Ich weiß zwar, dass die Situation nicht so einfach ist, weil wir auch gute Mannschaften vor uns haben, aber ja, wir haben noch ein paar direkte Duelle.
9 Spiele sind es noch in dieser Saison. Die Situation in der Tabelle sieht so aus. Ganz vorne die Bayern. Gestern gewannen sie locker 3:1 in Bremen. Einziges Makel, das Gegentor. Die Bayern hätten deutlich höher gewinnen können. Trainer Hansi Flick war zufrieden und so umdribbelte er auch wieder gelassen die obligatorische Frage, ob er sich denn nun vorstellen könne, Nachfolger von Bundestrainer Jogi Löw zu werden.
Wie gesagt, ich lebe hier und jetzt. Bin hier bei Bayern München. Ich habe eine tolle Mannschaft, das hat man heute gesehen. Wir spielen sehr guten Fußball, hat man auch gesehen und es macht Spaß. Das kann ich einfach nur sagen.
Hansi Flick konzentriert sich auf die Bundesliga und da heute sicherlich auf Verfolger Leipzig. Der Tabellenzweite empfängt im Spitzenspiel die starken Frankfurter. Die stehen einen Punkt vor Dortmund auf Platz 4, also auf einem Champions-League-Rang. Und den wollen sie gegen den aufrückenden Konkurrenten aus Dortmund verteidigen. Auf Rang 3 bleibt Wolfsburg nach dem 5:0 gestern gegen Schlusslicht Schalke. Die Champions League hat auch Leverkusen im Blick. Bayer spielt in wenigen Minuten gegen den tabellenvorletzten Bielefeld und könnte mit dem anvisierten Sieg wieder an Dortmund vorbeiziehen. Heute Abend folgt dann noch Stuttgart gegen Hoffenheim. Gestern spielten noch Union Berlin Köln 2:1 und Mainz Freiburg 1:0. Am Freitag schon Augsburg Mönchengladbach 3:1. Auch nach 6 Niederlagen in Folge hat Gladbach an Trainer Marco Rose festgehalten, der ja im Sommer nach Dortmund wechselt. Dies betonte noch einmal Sportdirektor Max Eberl gestern Abend im aktuellen Sportstudio des ZDF. Die deutschen Handballer können heute das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio lösen. Nach dem Unentschieden gegen Schweden und dem klaren Sieg gegen Slowenien gestern dürfte das abschließende Qualifikationsspiel gleich gegen Algerien nur noch Formsache sein. Thorsten vom Wege.
Ja, es reicht ein Unentschieden, aber darauf kann man vielleicht im Fußball spielen, im Handball nicht. Außerdem sind die Deutschen bei allem Respekt vor den Nordafrikanern klarer Favorit. Das Selbstbewusstsein müsste nach den ersten beiden Spielen auch stimmen und für Algerien geht es nach den Niederlagen gegen Slowenien und Schweden um nichts mehr. Ein Sieg vorausgesetzt wäre die Sache für die Schützlinge von Bundestrainer Alfred Gislason klar, dann wäre das Ticket nach Tokio gelöst und man könnte sich wieder in den alltäglichen Bundesliga-Wahnsinn stürzen, in der Hoffnung, dass die Form hält und man sich nicht noch verletzt, sonst wäre die ganze Mühe für die Katz gewesen.
Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto stand heute Morgen die 4x6 Kilometer Mixstaffel auf dem Programm. Böiger Wind machte allen Athletinnen und Athleten zu schaffen, ganz besonders aber den Deutschen. Philipp Weißkirch.
Schon Startläuferin Vanessa Hinz hatte große Probleme. Sie brauchte alle 6 Nachlader und verlor dabei extrem viel Zeit. Hinz übergab als 21. mit schon knapp 2 Minuten Rückstand auf die Spitze. Bei Denise Herrmann lief es dann noch schlechter. Nach dem Stehendanschlag musste sie sogar in die Strafrunde. Der Rückstand wuchs weiter. Arndt Peiffer und Schlussläufer Benedikt Doll machten ihre Sache dann besser und damit einige Plätze gut. Am Ende Rang 9 mit mehr als 3,5 Minuten Rückstand. Nur eine Nation kam wunderbar klar, nämlich Norwegen. Der Weltmeister kam mit nur 4 Extrapatronen aus und gewann überlegen mit riesigem Vorsprung.
Auch die alpinen Skifahrer hatten heute schwierige Bedingungen beim Slalom in Kranjska Gora. Der Männer gab es heftigen Schneefall. Es gewann am Ende Clément Noël aus Frankreich vor seinem Landsmann Victor Muffat-Jeandet. Dritter Platz ging an den Schweizer Ramon Zenhäusner. Der Gesamtweltcup-führende Alexis Pianturo aus Frankreich ist im zweiten Lauf ausgeschieden. Bester Deutscher war Lino Strasser auf Rang 14. Und auf den 19. Rang kam Sebastian Holzmann aus Deutschland. Auch eine hervorragende Leistung für ihn.
Soweit das Sporttelegramm von und mit Bernhard Krieger. Vielen Dank. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Mittag auch schon zu Ende. Ganz anders als der Wahltag in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Alles, was dazu wichtig ist, an aktuellen Ergebnissen und Einordnungen aus den Ländern sowie die bundespolitische Bedeutung, das liefern wir Ihnen hier im Deutschlandfunk in einer Spezialsendung ab 17.55 Uhr mit meinem Kollegen Friedbert Meurer. Schalten Sie ein. Am Mikrofon dieser Sendung bedankt sich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Sebastian Ehl, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.